Du hört es und mir auch Freudigkeit im Auftun meines Mundes schenkt. Schön, dass ihr wenigstens zu Beginn bei uns wart, die Sonntagsschule. Wir wünschen auch euch jetzt eine gute Stunde miteinander, eine gute Zeit miteinander und den Segen Gottes. Danke, dass ihr da wart. So, jetzt ist das Geheimnis gelüftet, warum der Westflügel so gut besetzt war. Jetzt sind wir wieder chancengleich. Ja, ich hatte vor, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Wochen, es mal unternommen, über den Psalm 23 zu sprechen. Und zwar bin ich hier nur zwei Verse weit gekommen. Der Psalm hat noch ein paar Verse mehr. Und ich würde mir gerne für heute wenigstens den Vers 3 und 4 vornehmen. Aber damit wir ein klein bisschen einsteigen können und nicht so ins kalte Wasser springen, vielleicht eine kleine Rückblende. Der Psalm von David, der Psalmdichter ist, David schreibt diesen Psalm auf einem ganz bestimmten Hintergrund. Wahrscheinlich nach dieser Situation, wo er von Saul verfolgt in der Höhle gesessen hat. Denn wie sonst wäre vielleicht auch vom Tal des Todesschattens da die Rede. Aber das ist ja nicht der einzige Vers in diesem Psalm. Der Psalm ist ein überaus schöner Psalm, der uns wohltut, der sehr bekannt ist. Er ist wohl der bekannteste Psalm schlechthin, nicht der längste, das ist 119, aber wahrscheinlich der bekannteste und vielleicht auch sogar der am meisten zitierte. David wird von dem Propheten Samuel damals als neuer König ausgesucht und gesalbt, nachdem Saul sein Königsamt sozusagen vertan hat. Gott hat ihn abgesetzt. Er hat zu Samuel gesagt, Gott sagt zu Samuel so inhaltlich, ich habe ihn verworfen. Die Menschen damals konnten nicht mehr aushalten, dass ein Prophet und Richter über ihnen gerecht spricht und sie führt, in Absprache oder in Verbindung mit Gott, sondern sie wollten einen König haben, zu dem sie aufschauen konnten. Und so ist es dazu gekommen, dass Saul König wurde und seine Aufgabe dort getan hat, sich aber dann überworfen hat, wäre eine zu lange Geschichte oder eine eigene Geschichte. Und Gott hat ihn abgesetzt, hat ihn verworfen und hat den Samuel hingesandt in das Haus des Isai. Das ist der Papa, um mal so leicht zu sagen, von David, der noch andere Gebrüder hatte. Und Samuel hat den ausgesucht, den der Herr vorgesehen hatte. Es wurden der Reihe nach die ganzen Kinder von Isai an ihm vorbeigeführt und Gott sagte immer nur, nein, der ist es nicht. Und Samuel musste das dem Isai dann auch sagen, nein, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, bis alle vorüber waren. Und dann hat er gefragt, waren das alle? Und Isai sagte, nein, David ist noch übrig, aber der ist auf der Viehweide bei den Schafen, der hütet die Schafe, das war der Jüngste, dem war diese Aufgabe angetragen. Und dann hat er ihn holen lassen und er war rothaarig und mit schönen Augen, so schreibt die Bibel, ich zitiere das mal so frei, mit roten Haaren und schönen Augen, also von schöner Gestalt. Und Gott hat so zu dem Samuel gesagt, sieh nicht auf ihre Größe, sondern hör auf das, was ich dir sage. Und David war der Ausgesuchte und dann ist David auch hingegangen und hat den David gesalbt zum König. Später wurde er dann auch zum König berufen, aber das ist, wie gesagt, auch eine eigene Geschichte. Und dieser König David schreibt diesen Psalm, in seiner Zeit 40 Jahre regierte in Israel, davon 7 Jahre in Hebron und 33 Jahre allein in Jerusalem. Und bis heute ist das eine anerkannte Person, auch in der Welt, die wir jetzt nicht als christliche Welt kennen. Weiß man um diesen Psalm, um den Psalmdichter und um den König David in Israel. Der gute Hirte, also dieser Hirtenpsalm, den David schreibt. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt dieser Psalm. Und das ist gleichzeitig auch die Grundvoraussetzung für alles Weitere, für alle weiteren Aussagen, die wir jetzt hören oder die wir versuchen zu verstehen. Denn nur ein Mensch, der eine ganz persönliche Beziehung zu Gott hat, kann das als seinen Hirten anerkennen, kann erleben, was in den nächsten Versen auch beschrieben ist. Ansonsten bleibt es eine Prosadichtung, bleiben das Worte, die irgendwann gehört sind und wieder verrauchen und wieder weggehen. Nur der von für Christus Entschiedene, sag's mal ganz deutlich, kann all das Weitere auch zuordnen. Im Neuen Testament gibt es ja ein ähnliches Bild und dort sagt Jesus Christus, ich bin der gute Hirte. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir kennen diese Stellen alle, einschlägig aus Johannes 10. Und wenig später sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt dort, meine Schafe und meine Stimme. Wie viel Vertrauen liegt in diesem mein Hirte? Können wir sagen, er ist mein Hirte? Das, wie gesagt, wäre die Grundvoraussetzung. Zunächst muss ich mir also diese Frage auch beantworten, ob Jesus Christus überhaupt mein Hirte ist, ob ich ihn kenne als Erlöser über meinem Leben. Wenn ich das sagen kann, dann kann ich auch all das, aus dem Psalm auf mich beziehen. Dann darf ich sagen, mein Hirte. Wir hatten uns Gedanken gemacht aus Johannes 10 auch einiges dazu, dass es eine recht absolute Behauptung ist. Und wir haben gefragt, wer führt mich denn, wenn das mein Hirte ist? Oder wer führt mich, wenn er nicht mein Hirte ist? Da werden wir in dieser Welt bedrängt und belatschert, sag's mal so locker, von der Werbung und von Versicherungen, die uns alles Mögliche lieb machen wollen. Das ist aber keine Absicherung, das ist kein Hirtendienst, das ist eine Verführung und keine Leitung und keine Führung. Im Leben unterwegs mit Gott, das ist der Schutz, die Lebensversicherung, die wir brauchen. Ohne diese Absicherung endet dieses Leben irgendwann. Was dann kommt, vermag ich nicht zu behaupten. Für Erlöste wird es Herrlichkeit sein. Für Menschen, die diesen Hirten nicht persönlich kennen, muss es ganz furchtbar sein. Davor würde ich mich auch fürchten, das tue ich aber nicht, weil ich eine Beziehung zu diesem Christus, zu diesem Hirten habe, der, heute Morgen klang das schon so oft an, der 99 Schafe zurückgelassen hat und einem verlorenen Schäfchen nachgegangen ist. Hier steht ein ehemals verlorenes Schäfchen, Gott ist mir nachgegangen, im Alter von 30 Jahren hat der Hirte mich zurück zu seiner Herde gebracht und dort eingefügt und da bin ich froh und glücklich drüber, bis auf den heutigen Tag. Und ich möchte auch keine Sekunde in dieses alte Leben ohne diesen Christus, ohne meinen Hirten zurück. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Und jetzt möchte ich mal versuchen, das auch ganz praktisch zu machen bei diesem Bild. Ich hatte das heute Morgen gesagt, oft fahre ich von alten Städten nach Bischofen. Ja, diese Straße kennt ihr, rechts und links sind Weideplätze und oft sind da Ziegen, Schafe, Herden. Jedes Mal werde ich an dieses Bild erinnert. Ganz toll kommt es, wenn morgens schon Nebel ist und diese Herde da steht. Also sind so Sinnbilder, die nimmt man ganz tief in sich auf. Diese Herde lagert friedlich da. Komischerweise ist gar kein Hirte da, sondern ein Elektrozaun. Das war aber damals im alten Jerusalem, im alten Israel war das nicht so. Wir bemühen mal das alttestamentliche Bild. Und da ist trotzdem die Rede von, er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Und das führt mich dazu, mal zu gucken, was sind denn das überhaupt für Schafe, die dort lagern. Unter anderem, und jetzt dürfen alle Mütter sich mal angesprochen fühlen, Mutterschafe. Also es muss jetzt nicht gleich Mäh und sonst irgendetwas hier ertönen, aber es sind Muttertiere. Schafe, um das mal so deutlich zu sagen, sind von der Zeit, wo sie begattet sind und dann die Lämmer in sich tragen, bis es zur Lammung kommt, so heißt das in der Schafsprache, in der Hirtensprache, sind Tiere, die etwa ein durchschnittliches Gewicht von 75 Kilo haben. Das ist schon mal eine ganze Menge für so ein Moppelschaf, so ein Möppel da. Ne? Wenn man die so sieht, das ist nicht alles nur Wolle, sondern da ist auch jede Menge Substanz drunter. In guten Fällen, besten Fällen 75 Kilogramm. Ich habe das mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern im Internet angelesen. 75 Kilogramm. Dann nehmen die, Achtung, im Laufe ihrer, wenn sie trächtig sind, bis zum Lammen nochmal circa 25 Kilo zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier sind es schon 100 Kilo. Hier steht ein 106 Kilo Mann. Ich hätte gern weniger, aber 106 Kilo. Und wenn ich jetzt mal an mir runterschaue und ihr an euch, wie auch immer ihr gebaut seid, dann habt ihr doch ganz schön stabile Beine, oder? Also ich habe stabile Beine, ich habe da Kraft in den Beinen. So ein Schaf steht auf 4 dünnen Stelzen. Ja, könnt ihr euch das Bild vorstellen? 100, ja, es ist ein bisschen suffisant, aber 100 Kilo auf 4 so dünnen Stecken. Und dieses Schaf braucht, bis es zum Lammen kommt, einfach wirklich ausgewählt gutes Futter, damit diese Nachzucht, diese Lämmer dann auch zu wirklich guten Schafen werden und Herde und so weiter. Das hat nicht nur diese finanziellen Aspekte, sondern allein mal in erster Linie eine gute Versorgung. Ne? Heutzutage lebt man davon Kauf und Verkauf. Damals war das substanziell, da ging es um Ernährung und nicht viel weniger. 100 Kilo Schaf. Wenn solche Muttertiere nicht dieses qualifizierte Futter bekommen, wird auch ein entsprechend kleines Lämmchen geboren, ne? Wenn die schlecht versorgt sind. Kann man ja verstehen. Und was sie absolut brauchen, du führst mich zu frischen Wassern, ist absolut sauberes Wasser. Ohne Fäkalien, ohne Bakterien, ohne irgendwelche Bäh. Ne? Die brauchen also wirklich gutes Futter und frisches Wasser, sonst wird es nichts mit dem Lammen, sonst wird es nichts mit der Herde. Und das können wir aber auch auf uns beziehen. Auch wir, wenn wir uns als Schafherde verstehen, als, ja, im besten Sinne. Und Schafe sind einfach Tiere, die geführt werden müssen, weil sie selbst orientierungslos sind. Auf sich gestellt kannst du ein Schaf vergessen. Die sind, wenn die weg von der Herde sind, sind die weg. Kannst du die vergessen. Die finden nicht allein zurück wie so eine Bergziege oder so eine Kuh, die dicke Glocken umhat, wo du hörst, wo sie sind. Die finden einfach nicht mehr zurück. Man kann dieses Bild wirklich anwenden auf die Gemeinde, auf unsere Gemeinschaft. Wenn wir nicht geführt werden, kommen wir von der Bahn. Dann sind wir irgendwann einfach weg vom Fenster. Die Welt lockt mit ihrem Glanz. Ich habe das eben angedeutet. Dann kommen Versicherungen, die sichern dich ab gegen alles, was du gar nicht haben willst. Aber die reden so lange, bis du sagst jetzt ja, und dann schließt du eine Versicherung ab. Und im Schadensfall hast du nichts davon. So ein Hirte, dem wurden ja auch Schafe anvertraut. Nicht nur seine eigenen 3, die sein Eigentum waren, sondern ihm wurden von vielen anderen Schafe anvertraut. Und insgesamt hatte der dann eine große Herde zu betreuen. Und dieser Aufgabe nachzukommen, war damals schon gewaltig verantwortungsvoll. Darf keiner denken, dass Hirten dumme Jungs waren, irgendwie, die sonst nichts geworden sind, die nichts geschafft haben. Das mussten schon intelligente Kerle auch sein. Die mussten wissen, wie das Futter beschaffen ist. Die mussten wissen, wo sie diese Schafe langführen, wie das Wasser ist, die Wasserbeschaffenheit ist. Notfalls selbst prüfen und trinken und gucken, ob es Bauchschmerzen macht oder nicht. Ich sage jetzt nicht Gras essen, aber ausgewählte Kräuter, der musste schon wissen, wie ist das beschaffen. Es wurde ihnen anvertraut, ein großes Kapital. Und so ist es heute noch mit Blick auf diese Schafe, die geführt werden. Die Gemeinde ist ihren Führern anvertraut, damit diese Führer ein qualitativ hochwertiges Futter liefern, eine vernünftige Verkündigung liefern. Ich rede nicht von mir, ich rede bestimmt von mehr von anderen. Aber wir müssen darauf achten, dass das, was an Mitteilung kommt, an Predigt und an Versorgung kommt, auch das ist, was sich hier drin wiederfindet, in dieser Bibel wiederfindet. Denn außerhalb der Bibel kommen schnell Irrlehren rein. Es gibt genügend Briefe im Neuen Testament, wo Jesus darauf hinweist, Paulus darauf hinweist, dass sie Acht haben sollen auf die Herde, weil ganz leicht dort alle möglichen falschen Christus hereinkommen können und etwas Falsches sagen können, sprich den Geschwistern, den Schäfchen falsches Futter bieten können. Vielleicht schmeckt das im ersten Moment ganz gut. Vielleicht kennst du das selbst, dass irgendwer dich angesprochen hat mit irgendwelchen Ideologien, mit irgendwelchen suffisanten Dingen, auch wenn sie noch so schön klingen, wenn sie sogar musikalisch eingerahmt sind oder mit irgendwelchen Gemeinschaften oder weiß ich nicht, Veranstaltungen locken. Lasst euch nicht blenden, da sind viele falsche Angebote drunter. Im Zweifelsfalle fragt einfach mal die Brüder, die im Glauben bewährt sind, gestanden sind. Ich rede wieder nicht alleine nur von mir. Es hat genügend gereifte Geschwister hier, die im Leben zurechtgekommen sind, die das Leben schon gut weit durchlaufen haben und wissen, wie gefährlich so etwas sein kann, dann redet lieber drüber. Ein Schäfer hat diese oder ein Hirte hat die Aufgabe, danach zu schauen. Nur kann er ja auch nicht unbedingt nach allen Schafen zugleich schauen. Ne? Also nochmal dieses Mutterschaf, um das Bild nochmal abzuschließen, 100 Kilo, 4 dünne Beine, da kann es schon mal passieren, dass auch so ein Mutterschaf mal auf die Seite fällt, auf den Rücken fällt. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist da in der Tat so, das macht ihnen im ersten Moment nichts aus, dann strampeln die ganz, ganz munter und ganz fröhlich mit den Beinen, ja, habe ich schon mal beobachtet. Aber im Fortgang, wenn der Hirte das nicht sieht, dann hat das Schaf ganz schlechte Karten, weil von alleine kommt die nicht mehr auf die Beine. Das verendet. Und wenn die Herde weiterzieht und die sind echt orientierungslos, wenn es irgendwo hinten in der Herde passiert, dann viel Geblöge, dann rennen die einfach weiter, das bleibt da liegen, da guckt keiner nach. Also muss so ein Hirte schon auch die Augen überall haben, wieder Blick auf uns, auf Gemeinde. Es ist wichtig, auch aufeinander Acht zu haben. Und ich meine, ich will uns nicht 100% mit Schafen vergleichen, aber ein jeder achte nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des Nächsten. Ne? Das wäre jetzt der freundliche Aufruf, achtet auf die Geschwister, wenn die mal zum Fallen gekommen sind und zappeln, dann helft ihnen bitte wieder auf die Beine, sonst geht's schief. Das ist ein Hirtendienst, den wir allgemein tun. Das ist nicht nur 3 oder 4 namentlich in der Gemeinde aufgetragen, sondern das ist unser allgemeiner Dienst. Das müssen wir tun. Augen auf, hingucken. Nicht weggucken, gelangweilt und sagen, das hat ja mit Arbeit zu tun. Nein, bitte hingucken. Ist ganz wichtig. Und dann ist noch, um das Bild nur ganz wirklich abzuschließen, diese Mutterschafe sind ja auch ein Beispiel für die Herde. Wenn die ruhig sind, wenn es denen gut geht, wenn die gutes Futter haben, wenn die frisches Wasser haben, wenn die Ruhe haben, Schafe sind Wiederkäuer, wenn die Ruhe haben und stundenlang so diese Wiederkaubewegungen machen können und das verdauen, dann geht es allen gut. Im Leben gesprochen, geht es der Mama gut, geht es allen gut. Schaut mal, wie es eurer Mama geht, eurer Frau geht. Meine Mama wäre heute 88 geworden, die hätte heute Geburtstag gehabt, ist nicht mehr. Aber es ist so ein Bild, ne? Wenn du noch eine Mama hast, dann danke Gott und sei zufrieden. Wenn es der Mama gut geht, geht es der ganzen Familie gut. Und wenn da Aufruhr ist, wenn die nicht zum Lagern kommen, wenn die nicht entspannen können und wieder kauen können, dann ist die ganze Herde in Aufruhr. Dann hat der Schäfer sowas von zu tun, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut, lassen wir das Bild jetzt mit dem Mutterschaf mal sein. Dann gab es in der alten Zeit, um auch das nochmal zu sagen, in der alten Zeit oder in der Zeit damals gab es Schafherden und die wurden auch in Höfe oder in Pferche zusammengetrieben. Und wenn die gewandert sind, dann war das überschaubar. Der Schäfer mit Stecken und mit Stab, also mit 2 Dingen bewaffnet, bestückt, hat die Herde begleitet. Das Bild heutzutage, wenn wir eine Herde sehen, dann ist es ein Schäfer, der hat auch meistens einen Hut, einen Cape und so einen langen Stab. Das ist so das klassische Bild von Hirte. Ne? Und dann flitzen da mindestens 1 bis 3 oder noch mehr Hunde rum, die um die Herde rum sind, wenn kein Elektrozaun oder sonst was da ist. Die aufpassen, dass keins von den Schafen wegkommt, keins zurückbleibt. Das ist das moderne Bild. Versucht mal immer parallel so ein bisschen an Gemeinde zu denken. Das war damals undenkbar. Denn Hunde gab es zwar damals auch, aber im Alten Testament waren das unreine Tiere. Es war undenkbar, dass da ein Hund an der Schafherde rummacht. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, habe ich mir angelesen. Undenkbar. Hunde sind draußen, aber werden sein die Hunde, wo heulen und Zähne klappern ist, sprich die Offenbarung von Hunde sind unreine Tiere für die Juden. Die waren also nicht da um eine Schafherde rum, garantiert nicht. Es sei denn, ihr wisst was und könnt mich belehren. Ich meine nein. So, jetzt verlassen wir mal so diesen, ja, jetzt haben wir aber alle mal so irgendwie ein Bild von Schaf und Schafherde und Schäfer im Kopf. Und dieser zarte, junge David wird also von diesen Schafherden, von seiner Schafherde weggeholt und Samuel salbt ihn zum König. Zunächst mal nur ihn, ganz verschwiegen, ganz still. Er gießt einen ganzen Becher Öl über ihn, der läuft so über ihn runter. Für uns wäre das boah, undenkbar, ganz komisch so, ne? Aber es ist der Segen Gottes. Gott hat das so gesagt. Gott hat das so gewollt. Geh hin und salbe ihn. Salbe ihn zum König. Die Einsetzung erfolgt viel später. Jetzt würde ich gerne, jetzt habe ich schon viel geredet und habe vergessen, den ganzen Psalm mal einfach mal in seiner Gesamtheit zu lesen. Ich lese die 6 Verse uns noch mal runter. Es ist ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Bis dahin ist der Psalm sehr licht und sehr hell. Jetzt ändert sich die Stimmung. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist der Psalm in seinem Gesamtzusammenhang. Bitte vergesst mal die letzten Verse. Ich würde mich gerne auf den Vers 3 und 4 konzentrieren wollen. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wo habe ich mir die Frage gestellt? Er erquicket meine Seele. Wo werde ich in meiner Seele erquickt oder was unternehme ich, damit meine Seele erquickt wird? Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Wie machen wir das als gläubige Christen und wie macht das ein Mensch, der von Gott überhaupt nichts weiß, der keinen Trost sucht bei Gott? Wenn es uns schlecht geht, dann wissen wir doch alle, dass wir in die Stille gehen, dass wir die Hände falten, auf die Knie gehen, in die Stille gehen, beten, Gemeinschaft mit unserem Herrn suchen, Trost suchen bei ihm, Trost in seinem Wort. Mir ist es immer so gegangen, egal wie düster die Stimmung war, wenn ich das Wort Gottes aufgeschlagen habe, egal an welcher Stelle, dann wird es sofort hell in mir, dann wird sofort mein Leben, kriegt einen anderen Blickpunkt, einen ganz anderen Blickwinkel. Sofort kommt irgendwie eine Entspannung oder eine Tröstung in mein Leben, weil ich weiß, ich lese hier im Wort Gottes, nicht in irgendeiner Festschrift oder in irgendeinem Pamphlet, sondern im Wort Gottes. Und das gibt mir Trost. Wie ist es bei dir? Und die Frage ist, auf welchen Wegen sind wir unterwegs? Und was sehen wir da? Was erleben wir da? Sind wir auf den Wegen unterwegs, die der Herr in seinem Plan für uns vorgesehen hat? Wenn wir das im Gebet mal so fragen, Herr, was willst du, was ich dir tun soll? Welchen Weg soll ich nehmen? Da gibt es viele Lieder, die das widerspiegeln. Wo bin ich unterwegs? Wer gibt meiner Seele Rat? Wer tröstet meine Seele? Jesus ist beispielsweise unterwegs und hat auch zwei im Gefolge, die sehr traurig geworden sind. Ihr erinnert euch an die Kreuzigung. Da waren zwei Jünger, die sind unterwegs nach dem Ort Emmaus und gehen und unterhalten sich und sind nur noch traurig und beschwert. Und dann gesellt sich einer dazu und geht mit ihnen ein gut Stück Weg. Wahrscheinlich haben die erstmal gar nichts gesprochen. Und irgendwann sind sie doch ins Gespräch gekommen. Und es war der Herr Jesus, ihr kennt die Geschichte, Jesus unterwegs mit den Jüngern nach Emmaus. Und der Jesus hat angefangen in den alten Schriften und hat mit ihnen geredet, weil ich gesagt habe, im Wort Gottes lesen, in den alten Schriften, in den Schriften des alten Bundes. Und hat dann alle diese Prophezeiungen und diese Voraussagen nochmal aufgegriffen. Und dann waren sie fast an ihrem Bestimmungsort angekommen und dann haben die Jünger ihnen gedrängt, ach bleibt doch bei uns, der Tag ist schon so weit fortgeschritten, übernachtet doch mit uns. Und dann hat er das Brot mit ihnen gebrochen und dabei haben sie dann erkannt, dass es Jesus selbst war, der mit ihnen gegangen ist. Das ist für mich das klassische Bild von Seelsorge. bestell dir nicht irgendwen irgendwo hin und rede mit dem so von oben runter und sag dem mal ganz klar, was hier geschlagen und gestochen ist, sondern geh mal hin zu ihm, begleite ihn, geh mal mit ihm oder ihr, begleite die Person, hör auf das, was sie sagen, wo sie Schmerzen haben, was sie mitteilen. Und dann versuche mal, einen Trost zu geben, indem du nicht eigene Philosophien da abfährst, sondern mal in Antwort gibst. Das macht ein guter Therapeut so und ein guter Seelsorger so und das macht der Jesus selbst so. Er nimmt das Wort und gibt es den Menschen, damit sie an das erinnert werden, was sie einmal wirklich ausgemacht hat, was sie in ihrem Herzen gespürt haben, was sie verinnerlicht haben, was ihnen immer Trost gegeben hat. Mit dem Wort waren sie ja auch unterwegs. Sie waren ja auch lange unterwegs mit dem Herrn Jesus, bis es zu dieser Situation auf Golgatha kam, bis zu dieser Hinrichtung. Brannte nicht unser Herz, als er davon geredet hatte? Wir brauchen also immer wieder gutes Gras und frisches Wasser. Wir brauchen immer wieder die Kost, die geistliche Kost. Wir brauchen immer das Wort, immer wieder das Wort Gottes. Und selbst das Wort erinnert uns daran und sagt, es ist wie ein Wasserbad. Und beim Wasserbad wissen wir, es hat eine reinigende Wirkung. Wenn wir da hineintauchen, wenn wir hineinschauen in dieses Wort, dann ist es wie ein Wasserbad, in dem wir gereinigt werden. Uns fallen viele Dinge auf. Wie gesagt, im Blick auf Seelsorge, das ist mir einfach wichtig zu sagen, wir sind unterwegs in der Gemeinde, in der Herde, mit allen zu einem Ziel, das wir noch nicht kennen, aber das uns vorausgesteckt ist, was wir erreichen wollen. Und wir müssen aufeinander Acht haben. Und wenn dann angesagt ist, dass man lagern muss, dann müssen wir lagern, dann müssen wir mal auf die Bremse treten. Wir können nicht immer nur von Evangelisation und von Mission und von Zeugnis reden. Das hat der Ebi sehr gut gemacht. Das haben wir alle unterstützt. Aber jetzt sind wir an der Situation, wir müssen mal lagern, wir müssen mal verdauen, wir müssen mal alles das, was wir gehört haben, mal wiederkäuen. Ja, wir müssen mal klarkommen damit, sonst muss man auch irgendwann mal wieder ausscheiden, sonst platzt man, das geht nicht. Das ist ein ganz normaler Kreislauf, das muss einfach so sein. Wir müssen mal ein bisschen in der Etappe auf die Bremse treten und mal das verdauen, was wir alles gehört haben. Nur dann festigt sich das in uns, dann ernährt es uns. Und durch diese Nahrung kommt ja auch Wachstum, ne? Mehr Fleisch, 100 Kilo Schaf, 4 dünne Beine. Nehmt das Bild einfach mal mit, nicht wackeln. Und wenn einer umfällt, handreichen, aufheben. Das ist jetzt alles das in Kurzform. Ich will da nicht so durchpeitschen, ich möchte es nur irgendwie praktisch machen, damit so ein Bild in uns bleibt und wir wissen, das ist nicht umsonst, was wir tun. Ja, die Information, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir einen ansteckenden Charakter haben sollen, das ist alles gut, aber wir müssen das verinnerlichen und müssen innen drin brennen, denn niemand kann sich an einem, der nicht brennt, entzünden. Das ist ein Unding. Wenn ich aber Jesus verliebt bin und strahle wie ein Honigkuchenpferd, Stichwort freundliches Gesicht, Freundlichkeit. Allein daran wird schon etwas erkannt. Wenn die Erlösten ein bisschen mehr Erlösung ausdrücken würden, dann wäre schon viel geholfen. Aber oft sind die Erlösten, laufen mit so Gesichtern durch die Gegend. Das tut mir echt leid. Ich komme an viele solche Stellen und denke, geht mir ja auch so. Ich bin ja nicht frei davon. Wenn es mir nicht gut geht, sieht man das als erstes in meinem Gesicht. Dann ist, ich habe eh so ein ernsthaftes Gesicht, aber es geht nicht um mich. Aber diese Erlösung sollte uns wirklich von innen heraus schön machen. Wahre Schönheit kommt von innen. Ich arbeite zum Beispiel aktuell an den Falten, gegen die Falten. Von innen heraus. Ich esse ausreichend. Ja, gute Versorgung. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Man muss wirklich eine gute Versorgung haben. Und auch eine gute Versorgung in der Gemeinde, wenn wir das Wort Gottes in unserer Mitte teilen und das anschauen, dann ernährt es uns. Dann gibt es keine Falten, dann gibt es glatte Gesichter, dann gibt es Strahlglanz, dann gibt es Freude. Der andere hat gesagt, nein, ich habe keine Zornesfalten auf der Stirn. Ich habe ein Sixpack vom Nachdenken. Ja, das sind alle so freundliche Sprüche. Aber es ist tatsächlich so, manche laufen echt mit einem dermaßen Sorgengesicht durch die Gegend, dass du sagst, was haben wir eben gesungen? Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Da müsstest du doch strahlen wie ein Honigkuchenpferd, oder? Wenn das in dein Bewusstsein kommt. Also, okay. Ich hatte es mir aufgeschrieben, dass er erquickt meine Seele, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um meines Namens willen. Das klingt richtig gut. Er erquickt meine Seele. Ich habe das ja gerade ausgeführt. Oder er belebt sie. Da, wo sie trocken geworden ist, leer gelaufen ist, da belebt er sie auch. Und das haben wir eben alle hin und wieder auch mal nötig, weil wir auch in diesem Glaubensleben, wenn wir so mit Volldampf unterwegs sind, auch mal müde werden, weil wir enttäuscht sind, weil wir ausgebrannt sind. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Ausgebrannt. Burnout nennt man das Neudeutsch. Ausgebrannt. Warum bist du ausgebrannt? Was ist in deinem Leben passiert, dass du leergelaufen bist wie ein Eimer, dass du ausgebrannt bist, dass du keine Lust mehr hast, keine Kraft mehr hast, keine Freude, keinen Strahlglanz mehr hast? In die Gemeinde gehen, dann ist schon wieder Gemeinde. Was ist passiert? Was ist schiefgelaufen? Offensichtlich ist dann was schiefgelaufen. Und dann brauchen wir so einen, der Tränen trocknet, der vielleicht auch mal mit einem Spökeschen vorne auf der Kanzel steht und das mal so zum Lacher bringt, ne, damit wir mal merken, dass unsere Gesichtsmuskeln auch in die Richtung arbeiten können, nicht immer nur in diese. Ja, es ist wirklich so. Man muss das irgendwie praktisch, ich muss das immer praktisch mitnehmen. Und wenn es schief gelaufen ist, wie gesagt, dann brauchst du auch mal einen, der in aller Ruhe sich mal hinsetzt und mal Tränen trocknet und mal dir zur Seite steht und mal sagt, komm, schütt mal dein Herz aus, ich höre dir mal zu. Ich bin jetzt mal dein Seelenmülleimer. Du kannst bei mir mal echt alles abladen und versprochen, Klappe dicht, hört niemand, außer Gott und uns beiden. Im Katholizismus nennt man sowas Beichte oder was weiß ich wie. Wir machen nichts anderes. Es ist gut, im Neuen Testament steht, es ist gut, wenn ihr eure Sünden einander bekennt, auf dass sie ausgetilgt werden von dieser Erde. Ja, also Sünden verschweigen ist das Schlechteste, was man machen kann. Als ich es aber verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine, sagt auch ein Psalmist. Dann wendet sich dieses ganze Bild und dann sagt er, er erquicket meine Seele. Das klingt dann aber auch so persönlich, so behutsam und so schonungsvoll. So, dass wir es wirklich am liebsten auch selbst erleben möchten. Oder nimmst du das für dich nicht in Anspruch? Das, was das Wort Gottes sagt, was ich lese, das nehme ich gerne nicht Israel weg, was auf Israel hin gedeutet und gesprochen ist, aber ich kann mich dort hineinversetzen. Gott spricht in diesem Wort zu mir, zu dir, zu uns, nicht nur zu Israel. Du kannst nicht hingehen, kannst sagen, okay, bis hier etwa in die Mitte, das ist alles zu Israel gesagt, das geht mich alles nichts an, habe ich nichts mit zu tun. Nein, das ist nicht wahr. Auch das Alte Testament ist nicht außer Kraft gesetzt. Christus ist gekommen, um die Schriften zu erfüllen, nicht abzulösen, sondern zu erfüllen. Und wir müssen natürlich stringent nach dem Neuen Testament schauen. Aber selbst im Neuen Testament wird oft genug dieses alttestamentliche Bild auch des Hirten bemüht und aufgerufen. Siehe Johannes 10, lest das bitte mal in der Stille durch. Ein wunderbares Buch, ein wunderbares Evangelium. Johannes Kapitel 10, der gute Hirte. Hesekiel 34 im Kontext dazu mal lesen, dann werden uns Unterschiede auffallen, wie das einst gemeint war und schiefgegangen ist und wie das neutestamentlich richtig gemacht wird. Das tut richtig gut, das ist Balsam für die Seele. Einfach mal lesen, auch gerne zwei- und dreimal lesen, macht nichts, tut mir weh. Das ist Balsam für die Seele, ihr werdet sehen, das ist, es spült über dich wie, das ist wie eine Salbung, das ist wie Öl geht das runter. Er erquickt meine Seele. Und einer, der das erfahren hat, wie eine Seele wiederhergestellt wird, lasst mich das vielleicht noch kurz sagen und anführen. Das ist einer der Jüngerfiguren, die ich auch liebe und schon oft bemüht habe. Das ist kein weniger wie der Petrus. Kam auch heute Morgen schon wieder. Der Petrus war dem Herrn Jesus gefolgt. Und so in den Zwiegesprächen, die uns mitgeschrieben, aufgeschrieben sind und mitgeteilt sind im Neuen Testament, da sagt der Petrus so sinngemäß zu dem Herrn Jesus, ich sag's mal mit meinen Worten, wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich würde sogar mit dir sterben. Ihr kennt die Antwort von meinem Jesus, oder? Du irrst gewaltig. Noch heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann kommst du zu dieser Situation, die haben das Abendmahl gefeiert, was wir heute Morgen gerade, das Gedächtnismahl, was wir heute Morgen gefeiert haben. Die waren gerade richtig weichgespült, die waren gerade richtig gut drauf. Dann sind sie nach Gethsemane gegangen, an diesen wunderschönen Ort, dieses Gut Gethsemane. Jesus hat noch zwei mit sich genommen, den Rest hat er mal zurückgelassen und hat gesagt, geht mit mir, lasst uns beten, bleibt im Gebet, ich aber gehe noch so ein paar Schritte weiter und werde dort auch stille beten. Ihr kennt die ganzen Schriftstellen. Und dann ist der Jesus, trotz dem, dass er ganz Mensch und auch ganz Gott war, bedrängt worden, dass er sich geängstigt hat vor dem, was vor ihm stand, dass sein Schweiß wie Blutstropfen geworden ist. Er hat richtig Angstschweiß gehabt. Er kam zurück und hat die Jünger schlafend gefunden, eingeschlafen, übermannt vom Schlaf. Er hat sie aufgeweckt und hat gesagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Das sind Worte, die müssen wir sehr ernst nehmen. Er ist wieder hingegangen und hat weiter gebetet. Vater, so es möglich ist, geh doch dieser Kelch an mir vorüber. Er hatte auch Angst vor diesem Kreuzestod. Das ist ein Märtyrium, da können wir jetzt gar nicht drüber reden. Das Bild ist zu groß, um das zu entfalten. Und er kam wieder zurück und hat sie wieder schlafend gefunden und hat gesagt, so schlaf denn hinfort. Steht auf und kommt, denn der Feind ist schon nah. Und dann kennt ihr das ja, die Schergen sind gekommen und danke. Und Judas hat den Herrn mit einem Bruderkuss verraten. Und dann kam es dann noch zu einem Getümmel und der Petrus, mein Lieblingsjünger, hat dann noch dem Malchus das Ohr abgehauen. Und der Jesus hat so das letzte Heilungswunder getan. Ich raff das mal ganz schnell. Das letzte Heilungswunder getan und hat dieses Ohr wieder geheilt. Und alle sind sie dann geflohen. Einer sogar, den hatten sie am Hemd festgehalten, der floh nackt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann waren sie alle irgendwo. Ne? In der Zeit bis zur Kreuzigung weiß kein Mensch mehr, wo sie waren, außer Petrus. Der folgte ihnen von Ferne und kam dann in diesen Hof und stand an diesem Kohlenfeuer und hat dann den Herrn Jesus verleugnet. Und jetzt kennt ihr ja alles. Und diese Verleugnung war so dreimal. Ich kenne diesen Menschen nicht, was habe ich mit diesem Mensch zu schaffen? So richtig burschikos, so wie man die Figur des Petrus kennt. Ne? Und beim dritten Mal, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, dann schrillt da so ein gallischer Hahn so. Und der Petrus wurde sich sofort eingedenk, was der Jesus ihm gesagt hat. Noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. So, dann kommst du zu dieser Kreuzigung und so weiter. Ich muss auch das nochmal raffen. Und dann trifft der Herr Jesus die Jünger ja wieder. Und dann kommt es auch zu diesem Gespräch. Kinder, habt ihr etwas zum Frühstücken? Ne? Und so weiter bei diesem Treffen. Und dann kommt es ja zu diesem Zwiegespräch zwischen dem Herrn Jesus und dem Petrus. Und er fragt dann Petrus, hast du mich lieb? Und der Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Johannes 21, 15 bis 17. Ne? Kleinen Moment. Habe ich mir doch mal Zeichner reingelegt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Der spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wir sind drei verschiedene Gruppen genannt. Es geht so im großen Bild um Schafe. Ne? Weide meine Lämmer. Sind die ganz kleinen, frischgeborenen, junggeborenen, frischbekehrten sozusagen in der Gemeinde. Dann sagt er, hüte meine Schafe, das sind so die Menschen im Mittelalter. So. Ich will euch nicht älter machen, als ihr seid. Das sind so die, ne, die gerade so im Leben voll unterwegs sind, die es so richtig drauf haben. Zudem sagt er, hüte meine Schafe. Hüten heißt, sie behüten vor vielen Dingen, die dann passieren, weil man so im Vollgas unterwegs ist, habe ich ja anfangs gesagt, kommt man schon auch mal auf die schiefe Bahn, weil einem Dinge interessieren und man geht falsche Wege. Und ehe man es gesehen hat, gemerkt hat, ist man zu sehr auf Abwägen. Deswegen sagt der Jesus, hüte meine Schafe. Schafe sind dann schon erwachsen, aber jünger, ja, im noch jüngeren Alters. Und dann sagt er, weide meine Schafe. Und damit sind auch die älteren Geschwister gemeint oder die älteren Tiere gemeint. Die müssen Weide finden, die müssen Ruhe haben. Diese Frage müssen wir uns auch immer mal wieder stellen. Liebe ich den Herrn noch so wie am Anfang, wie das so ganz frisch in mir war, als ich zum Glauben gekommen bin? Erinnert euch, ich habe anfangs gesagt, also wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, wenn ich das nachbuchstabieren kann, dann gehöre ich ihm. Wenn ich das nicht nachbuchstabieren kann, dann habe ich spätestens an dieser Stelle irgendwie Schluckbeschwerden und denke, das geht mich irgendwie alle gar nichts an, das geht irgendwie an mir vorbei, das wäre schade. Und dafür, wie gesagt, hat es eben dann auch Hirten und Hirtendienste und Brüder und Älteste und Diakone und altgediente Geschwister, die so etwas auffangen können. Ich würde gerne nochmal den Propheten Jesaja an einer Stelle zitieren. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 40, Jesaja im Kapitel 40, wieder Altes Testament, prophetische Bücher Jesaja, in Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Das war eigentlich die Zusammenfassung von all den vielen Worten, die ich vorher verschwendet habe, dass es Jungtiere gibt, dass es Mutterschafe gibt und dass die ganz verschiedene Anforderungen haben. Schließt sich da so ein bisschen für euch der Kreis verständnismäßig? Die haben wir alle auch hier, die sind alle hier anwesend. Eben waren sie noch da, auch die jungen Lämmer, jetzt sind sie unten. Aber wir wissen das zu deuten, auch um die kümmert sich gerade ein Hirte. Und bringt denen die Liebe Gottes entgegen, indem er von dem Herrn Jesus erzählt, die vielen tollen Geschichten, die der Jesus erlebt hat und die uns aufgeschrieben sind. So dass wir den kleinen Lämmerchen schon die Liebe Gottes groß machen können. Und wenn es denn gefruchtet hat, dann sind es die KJE-Menschen hier, die kreisjunge Erwachsene, die schon Familien gegründet haben, die eben trotzdem auch Begleitung und Versorgung brauchen. Und dann sind es eben auch die etwas älteren Geschwister, die nicht mehr so schnell können, die aber alles aus der Ruhe machen, die eben diese Weideplätze finden und im Wiederkäuen viele Dinge noch aufdecken, die man sonst noch gar nicht im Laufe des Lebens so erkennen kann, weil man gar keine Zeit dafür hat, weil es einfach nicht möglich ist. Aber noch nicht fertig, Jesaja Kapitel 40. Und in Kapitel 41 sagt Jesaja dann im Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 13, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Ich komme mit meiner Brille nicht mehr richtig zurecht. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen, und du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie warfeln und der Wind wird über sie, wird sie forttragen und der Sturm sie zerstreuen. Du aber wirst jubeln in dem Herrn und dich rühmen in dem Heiligen Israels. Das ist, da spricht Gott, da sprechen der Prophet Jesaja ein prophetisches Wort aus, das wir in dieser Gänze gar nicht richtig deuten können. Aber uns ist der liebende, fürsorgliche Gott an der Stelle einfach mal vor Augen gestellt, das will ich damit deutlich machen. Und nur ein paar Verse weiter spricht der Prophet auch von einem Gott, der ja alles andere ist. Gedroschen werden, geworfelt werden, durcheinander gewürfelt werden, das ist nicht so ganz einfach. Das alles passiert uns. Davor werden wir nicht verschont bleiben. Das wird den einen mehr, den anderen weniger treffen. Aber es wird uns treffen. Wir tun gut daran, aufeinander Acht zu haben und das nicht in Wind zu schlagen. Und dann sage ich noch ein paar Sätze zu dem Fortgang, auch wenn ich wanderte im finsteren Tal oder im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Dieses Tal des Todesschattens war für den Herrn Jesus ganz praktisch geworden. Ich habe das eben in dem Garten Gethsemane angeführt. Das war für ihn ein Tal des Todesschattens. Da warf der Tod seine Schatten sozusagen voraus. David schreibt diesen Psalm. Er kannte den Herrn Jesus noch nicht persönlich. David kannte aber die Situation vielleicht in dieser Höhle in Machpela, als er bedrängt von König Saul dort war und auch sich geängstigt hat. Also er war schon einer, der mit seinem Stecken und mit seinem Stab gegen Löwen und Bären mehrfach gekämpft hat. Und er war schon ein, nicht so nur das feine Bübchen, wie ich es anfangs gesagt habe, rothaarig mit freundlichen Augen, sondern das war schon auch ein schlimmer Finger. Der hat es schon drauf. Der hat sich behauptet gegen Löwen und Bären, die seine Herde bedrängt hatten. Und trotzdem war das auch wieder Tal des Todesschattens. Das war Bedrängnis. Das ist das Synonym dafür. Und er hat sich nicht gescheut, denen entgegenzustehen. Und so hat er sich auch nicht gescheut, nachher gegen den Saul zu gehen. Und dennoch hat er ihn geachtet in dieser Höhle. Hätte er ihn ganz leicht umbringen können. Er hatte auch genug Männer bei sich und hätte das tun können. Er hat es aber nicht getan, weil er gesagt hat, sollte ich den Gesalbten Gottes antasten. Er war noch nicht als König eingesetzt. Deswegen ist auch das ein Bild von Achtung. Wenn ein Gesalbter von Gott ist, dann können wir da nicht einfach meinen, wir könnten da was inszenieren und mit umgehen. Und wenn es nochmal im Tal des Todesschattens ist oder in Bedrängnis ist, das dürfen wir nicht tun. Wir müssen dann den Todesschatten, dieses Tal einfach mal aushalten. Schließlich ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Aber wir wissen das, um das auch noch zu sagen, wir müssen zweimal sterben, um einmal aufzuerstehen und in Ewigkeit zu leben. Das ist Licht und das ist Schatten. Durch dieses Sterbenstor müssen wir alle durch, da kommen wir nicht drum rum. Aber der Hirte, hier in dem Bild gesprochen, hat einen Stecken und einen Stab dabei, mit dem er die Schafe behütet und bewahrt. Mit dem Stecken vertreibt er Tiere, Angreifer. Mit einem kurzen Stecken kann man das tun, da kann man schnell auch mal draufschlagen. Mit einem langen Stab kann man Tiere leiten, weil der ziemlich lang ist. Der Schäfer macht das so, wenn Tiere ihm aus dem Ruder gehen, dann nimmt er diesen langen Stab und führt die so langsam wieder, so dass die wieder zur Herde kommen. Das alttestamentliche Bild, gab noch keine Hunde da drumherum. Das musste er mit seinem langen Stab, mit seinem Hirtenstab, musste er das tun. An diesem Stab ist übrigens auch vorne so ein Piekser dran gewesen, so eine Spitze. Der war spitz, der war unangenehm spitz. Wenn Tiere ein falsches Futter zu sich genommen hatten und dann sich gelagert haben und wieder gekäut haben, dann wurden die immer dick und dicker. Und ich meine, schwangere Mutterschafe sind schon mal dick, aber man sieht das, wenn die aufblähen, wenn die das falsche Kraut gefressen haben, dann werden die immer dicker und dicker. Und der Hirte erkennt das, dann geht der echt hin und piekst die, der lässt da echt Luft raus, sonst platzen die. Das ist wieder so ein Bild, das ist tatsächlich so. Da musst du also ein Werkzeug haben. Und das machst du nicht, wenn da so viele Schafe um dich rum sind. Dann machst du das mit deinem langen Stab und piekst die mal so. Es gibt Bilder davon, ich habe mir das angeguckt. Ist vielleicht nicht ganz lecker, aber das ist bei uns auch so. Ab und zu muss man mal pieksen und muss mal Luft rauslassen. Ja? Im Bild gesprochen, es wird auch mal zu einem Konflikt in der Gemeinde kommen. Es wird nicht immer nur Nahrung geben. Da war vielleicht was Falsches bei und dann merken wir das an Reaktionen, dann kommt da etwas zurück, was da nicht hingehört, was so nicht in Ordnung ist. Und dann muss man bildgesprochen einfach mal pieksen, man muss mal einen Konflikt produzieren, man muss das mal ansprechen, damit das wieder rauskommt, damit das wieder ordentlich wird. Wenn euch das mal begegnet, könnt ihr mir Bescheid sagen, ich piekse gern. Nein. Nein. Ihr wisst, was ich damit meine. Also wir müssen uns der Sache stellen. Das nutzt alles nichts, wenn man sagt, nee, das ist so kein Job für mich. Das ist ja modern, in der Postmoderne gesprochen, nicht gerade schick, wenn du deinem Chef sagst, habe ich gestern erst gelesen, ganz toll, wenn du deinem Chef sagst, dass du dich als Gläubiger so im Bild eines Schafes findest, verstehst, im Rollenspiel, was geleitet und geführt werden will, dann wird er sagen, okay, alles klar, zum Vorgesetzten, zum Teamleiter taugt er nichts und eine Gehaltserhöhung eher auch nicht. Ne? Weil immer nur da rumlaufen und geführt werden, ist also nicht. Aber es ist das biblische Bild und das ist unser Rollenspiel. Das passt zu uns. Klar kommt ihr im Beruf, im Studium und überall kommt ihr voran. Ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst hier so rumlaufen. Ne? Ihr kommt schon voran, das ist schon klar. Aber vor Gott ist es unser Rollenspiel. Du darfst im Umkehrschluss auch der sein, der du bist. Du darfst einfach vor Gott Kind sein. Du darfst einfach ein Schäfchen sein, um das der Herr sich kümmert. Denn das hat er uns ja so gesagt. Warum schreibt er denn diesen Psalm? Damit wir uns so verstehen dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen, damit es um 10 Uhr auch Schluss ist. Wir wollen noch ein Schlusslied singen. Wenn wir mit Kummer beladen sind, richtet er uns wieder auf. Und wenn wir gesündigt haben, reinigt er uns von unserer Schuld. Und wenn wir schwach sind, dann stärkt er uns. Ich wollte noch mal deutlich machen, dass es immer in jedem Fall um Gott geht, der diese Rolle füllt, der dieser gute Hirte ist für uns, der Herr Jesus oder Gottvater selbst. Wir haben das eben in Jesaja 40 gelesen. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Nehmt das mal mit auf euren Weg nach Hause oder in die neue Woche. Ich habe noch eine ganze Menge weggelassen, aber die Zeit ist einfach rum. Dann sollten wir am Ende noch das Lied 436 singen. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Ich glaube, es ist bekannt. 436.